In der heutigen Folge des fünften Viertels sprechen wir ausführlich über Blake Griffin bei den Brooklyn Nets. Welche Rolle ist für ihn vorgesehen? Welches Risiko gehen die Nets ein, indem sie den ehemaligen All-Star Power Forward verpflichtet haben? Und kann er am Ende des Tages doch den Nets helfen, eine Championship zu gewinnen? Außerdem natürlich recappen wir einmal das komplette All-Star Weekend in Anführungszeichen. Es war ja nur ein Tag, aber trotzdem Skills Challenge, Three-Point Contest, Dunk Contest und natürlich das Spiel an sich mit All-Star MVP Giannis Antetokounmpo. Und als wäre das noch nicht genug, gehen wir danach noch auf die heißesten Trade-Gerüchte ein, mit dabei vor allem John Collins, aber auch Victor Oladipo, der möglicherweise zu den Warriors getradet wird, all das und noch viel mehr in der heutigen Folge. Und jetzt wünsche ich euch einfach nur viel Spaß beim Hören des fünften Viertels.
Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball, Deutschland, Österreich, Schweiz. Die NBA macht gerade eben Pause, aber wir natürlich nicht. Es geht wieder weiter mit dem fünften Viertel. Wir quatschen über das All-Star-Weekend. Ah, ich krieg's einfach nicht raus. Es ist kein Weekend gewesen, sondern es ist eine All-Star-Night gewesen. Aber ihr wisst ganz genau, was ich meine. Aber nicht nur das, natürlich auch über Blake Griffin. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Das Feedback auf die letzte Folge war krass. Ich weiß nicht, was du für Nachrichten bekommen hast, Björn, aber ich habe so Nachrichten bekommen wie All-Time-Top-5-Folge und whatever. Also das war schon echt, freut uns natürlich immer mega krass, wenn ihr uns auf Insta dann ein paar Nachrichten schreibt, wie das Ganze bei euch ankommt. Und letzte Folge hat auch einfach Bock gemacht, muss man sagen. Aber ich glaube, die Folge heute, die wird nicht weniger geil. Und deswegen erstmal danke an alle für das überragende Feedback. Und ja, sowieso immer alle, die jede Woche um 5 Uhr morgens. Es ist schade, dass wir keine Statistik haben, wer wirklich um 5 Uhr morgens einschaltet. Da würden wir da wahrscheinlich beide so denken, warum machen wir das eigentlich um 5 Uhr morgens? Das wäre wahrscheinlich
so 1%. Ja, weil gar keiner hört wahrscheinlich.
Genau, so 1%. Aber nee, damals haben wir mal gefragt vor ein paar Wochen und dann sagen viele, ja, so um 6 Uhr, wenn sie halt aufwachen auf dem Weg zur Schule oder Bäcker, dann ziehen sich ein paar Leute rein, aber um 5 Uhr morgens, ja. Aber wir sind direkt am Start, falls ihr aufwacht und deswegen, das fünfte Viertel immer um 5 Uhr. Erstmal, wie geht's dir? Alles fit?
Ja, danke, dass ich auch mal reden darf. Schönes Intro hier, 5 Minuten erstmal alleine. Ich habe schon überlegt, ob ich mich wieder ausschalte. Nein, Spaß, ey, richtig gut. Ich bin mega gut drauf, hatte ein geiles Wochenende, hatte gestern einen sehr, sehr coolen Montag und jetzt nehmen wir ja hier wie immer Dienstag Vormittag auf. Und mir geht's richtig gut, Mann. Ich freue mich extrem auf den Pod. Ich fand, All-Star Game reden wir gleich drüber, aber ich fand's extrem geil. Und es gibt viel zu erzählen. Wir haben Blake Griffin mit dabei, wir haben verschiedene Trade-Szenarien mit dabei. Wir sprechen ein bisschen über die Ausführung für die, was so in der Season vielleicht auf uns zukommt. Und dann haben wir noch, dann kündigen wir noch an, was wir am Freitag für einen Patreon-Pod raushauen. Wir wissen schon unser Thema für den übernächsten Pod. Also es ist einfach geil. Ich bin in einer richtig guten Stimmung, was diesen Podcast angeht gerade.
Wir müssen über eine Sache sprechen. Über einen Vorwurf, der uns beiden ständig gemacht wird. Und wir beide verstehen es nicht so wirklich. Ich war gestern, beziehungsweise für die Leute, vorgestern Montagabend in deinem Stream. Und dann habe ich es eben auch gehört. Das Luca-Hater. Du wirst als Luca-Hater betitelt, bezeichnet und ich auch. Und ich denke mir so, woher kommt es? Ich erinnere mich an so viele Videos, an so viele Pods, wo wir über den Jungen einfach nur schwärmen. Besonders zu den Playoffs, als sie gegen die Clippers gezockt haben oder auch in der letzten Saison. Und ich frage mich so, wo hast du irgendwie eine Ahnung, woher das kommt, dass wir beide als Luca-Hater abgestempelt werden?
Also bei mir, ich weiß nicht, ob du mein Video damals gesehen hast, wo ich diese Fake-Reaction gemacht habe auf Highlights von ihm und ihn da wirklich bei jedem Move komplett überspitzt zerrissen habe. Kennst du das?
Ja, und ich habe auch zwischenzeitlich haust du auf Insta mal immer wieder ein paar Kommentare raus und sagst, genau. Wie kann man das nur ernst nehmen?
Also für alle da draußen, das Video heißt, Kobe Björn reagiert auf Luka Doncic Game Winner. Und das könnt ihr euch mal angucken, das ist von einer Woche oder von vor 2 Wochen. Und da habe ich so ein bisschen auf die Spitze getrieben, weil mir davor oft kommentiert wurde unter Videos, ey, wieso reagierst du auf, keine Ahnung, sagen wir, Joel Embiid macht 50 Punkte, wieso reagierst du auf Joel Embiid und nicht auf Luca, was hast du gegen Luca, seit 3 Wochen reagierst du nicht auf Luca, und solche Kommentare hatte ich da viel. Und dann hatte er an dem Tag aber halt ein sehr geiles Spiel mit einem Game-Winner und 31 Punkten, und dann habe ich mir gedacht, komm, also ich habe es mir eigentlich gar nicht gedacht, ich wollte es nur im Intro machen, und dann hatte ich aber so Spaß daran, dass ich einfach das ganze Video durchgezogen habe oder halt bei jedem Move so getan habe, als wäre das mega wack. Und ich weiß, dass es 1-2 Leute gibt, die wirklich diese Ironie in dem oder diesen Sarkasmus im Video nicht verstanden haben. Aber abgesehen davon schätze ich, dass wir, glaube ich, den Fehler machen, dass wir denken, dass wenn wir positiv insgesamt einem Spieler gegenüberstehen, ihn aber ab und zu kritisieren, dass diese Kritik für die Leute nicht lauter klingt als unser Lob.
Ja.
Das wissen wir beide ja auch am besten, wenn jemand negativ unter deinem Video kommentiert, unter 100 positiven Kommentaren, der negative Kommentar bleibt bei dir hängen und du denkst darüber nach. Und ich glaube, wenn du wirklich jetzt, und muss ich einfach sagen, wenn du eher ein junger Zuhörer bist oder ein junger Zugucker von uns beiden, und du bekommst mit, dass wir in einem Video sagen, ja, aber hier hat er definitiv noch Platz nach oben, oder also MVP-Rennen ist er für mich dieses Jahr einfach nicht, dass du das dann so krass aufnimmst und dir und das Gefühl hast, so, boah, wie können die das wagen, den so krass zu kritisieren, und vergisst aber komplett das ganze Positive, was wir immer über ihn sagen. Deswegen mache ich mir gar nicht mehr so den Kopf drüber. Ich finde es auch lustig, aber ich weiß, es ist nur eine ganz kleine Hörerschaft, die da was sagt, und whatever. Also wirklich, da in dem Fall, ich weiß, wie ich zu Luca stehe. Ich weiß, dass ich ihn immer wieder in den Himmel lobe, aber wenn mir Leute in seinem dritten Jahr immer kommen mit, ey, ist der All-Time Top 10 oder ist er der GOAT-Kandidat oder wie viele Ringe wird Luca gewinnen, dann habe ich in diesem Jahr halt so ein bisschen die Bremse drin, weil ich einfach sage, Leute, der spielt aktuell bei einem durchschnittlichen Team, seine Leistungen Anfang des Jahres waren auch nicht berauschend, jetzt mittlerweile spielt er besser, Props dafür, auch das erwähne ich hier gerne, aber ich stelle mich doch nicht hin und vergleiche jetzt Luca mit LeBron im gleichen Atemzug, das kann ich einfach nicht machen, das kann ich vielleicht in 6 Jahren machen, wenn Luca in seiner absoluten Prime ist, aber bis dahin werde ich das nicht tun. Und ich glaube, dass es eben daher kommt, dass wir ihn nicht in jeder Folge ausschließlich loben, sondern dass wir auch ab und zu Kritik äußern.
Ja, ich erinnere mich gerade eben, dass ich zu Anfang der Saison ein Video hochgeladen habe, Luca historisch schlecht.
Sehr gut.
Was
sehr
zu
gut
dem Max. Zeitpunkt ja auch richtig war. Ich glaube, Luca hat da damals irgendwie 23% from downtown geschossen oder so. Ich glaube, nur Kelly Oubre Jr. war schlechter als er. Aber ja, du hast recht, das Negative bleibt halt echt immer mehr im Kopf hängen. Aber mal nur so generell gesprochen, wir haben der allgemeine Abwehrhaltung. Das ist genauso, wie wenn jetzt jemand kommt, ja, Zion, wie viele MVPs wird Zion gewinnen und wie viele Ringe und wird Zion mal Top 10 of all time werden? Dann habe ich da genau die gleiche Antwort wie bei Luca. Das hat mit dem Spieler an sich eigentlich gar nichts zu tun. Die sind alle noch so jung, dass man da einfach abwarten muss und nicht komplett überdrehen muss. Aber jetzt mal für alle da draußen, ne? Luca ist ein absolut geiler Zocker. Wir beide lieben es, dem Typen zuzugucken. Wir werden auch gleich seine Leistung beim All-Star Game einschätzen.
Oh nee, lass das skippen. Sonst haben die Leute das vom Anfang wieder alles vergessen und hören nur, dass wir sagen, Luca hat 30 Minuten gespielt und ist nicht positiv aufgefallen.
Ja, aber auf jeden Fall. Damit wollten wir eigentlich mal ein bisschen aufräumen und wollten das Ganze auch nutzen, um über das Thema, was wir am Freitag besprechen werden im Patreon-Pod. Und zwar werden wir da über die, was haben wir gesagt, 5 jüngsten?
Ja, die 5. Also die Top 5 der, ja, was machen wir? Sagen wir unter 23 oder machen wir 24?
Ja, so 23 würde ich sagen. Okay, 23 also, ist ein guter Altersschnitt.
Ja, also die Top 5 Spieler unter 23, wo wir sie in den nächsten 10 Jahren sehen, was sich entwickeln wird mit den Mannschaften, wer die beste Karriere möglicherweise haben wird. All das werden wir da einmal in einem großen Pot aufarbeiten. Da habe ich richtig Bock drauf. So eine Top 5 Liste und wirklich mit Zeit im Patreon Pot. Da freue ich mich extrem drauf.
Da beantworten wir dann auch die Frage, ob Luca der Goat wird.
Ja.
Nee, also, wie gesagt, Thema abgehakt. Eine Sache, die ich noch loswerden möchte, weil darüber sprechen wir immer überhaupt nicht. Und zwar, wir haben mittlerweile fast 500 Bewertungen von euch auf unseren Podcast mit 4,8 Sternen. Und da wollen wir einfach mal Danke sagen an alle, die uns auch immer 5 Sterne dalassen. Die letzten waren Benny, Gießen, Hurricane und so weiter und so fort. Also jeder, der uns da bewertet, vielen, vielen Dank. Wir gucken da selber beide immer so gar nicht rein. Und ohne, dass wir das erwähnt haben, fast 500 Bewertungen. Und ich habe mir ein paar Kommentare durchgelesen. Ja, vielen, vielen Dank für die ganze Liebe an dieser Stelle auch. Ich weiß nicht mal, ehrlich gesagt, wo man einen Podcast bewerten kann. Ich bin da ein richtiger Noob. Aber ja, ihr wisst anscheinend, wie es geht. Ich würde sagen, lass uns reinstarten, oder? All-Star Night, All-Star Game, Dreier-Contest, Dunk-Contest, Skills-Challenge. Hast du irgendeinen Wunsch, womit du anfangen möchtest?
Boah, womit will ich anfangen? Lass über den Dunk-Contest reden, weil wir beide da eine unterschiedliche Meinung haben. Ich habe nämlich deine Reaction gesehen. Ich weiß nicht, ob du meine gesehen hast. Und du hast deinen Titel auch oder dein Video auch genannt, ich würde keine 10 geben bei keinem der Dunks. Ja. Und ich habe einen Dunk, dem ich eine 10 geben würde. Kannst du, überleg mal welcher.
Ich habe deinen Titel gesehen. Ich bin leider nicht dazu gekommen, es anzugucken. Warte, lass mich überlegen. Also ich hoffe, es ist nicht der letzte Dunk von Anthony Simons, wo er versucht, den Ring zu...
Nee, der ist es nicht.
Okay.
Nee.
Weil das ist... die Aktion an sich, die fand ich schon geil, aber das war irgendwie so... Ja, vor allen Dingen dann auch mit dem verzerrten Gesicht, und deswegen hätte es mich jetzt gewundert, wenn du da eine 10 gegeben hättest.
Ja, also verzerrtes Gesicht geht bei mir gar nicht bei einem Dunk. Wenn du nicht wie ein Model in die Kamera guckst, während du ihn stopfst, dann bist du keine 10.
Ja, ich glaube, er hatte einfach Angst, dass er sich den Ball irgendwie oder den Ring selber in die Fresse haut. Sorry, wenn ich das so sagen muss. Aber
ja,
so hat es ein bisschen...
So.
Ja, warte, ich gehe gerade mal die Dunks alle durch. Der Tracy McGrady?
Nee, gar nicht. Der Tracy McGrady, den fand ich richtig schlecht. Oder was heißt richtig schlecht, aber ich fand den nicht gut ausgeführt. Also T-Mac hat den viel besser damals gemacht, obwohl natürlich Simons auch deutlich kleiner ist, aber trotzdem. Nee, der allererste Dank.
Ja.
Sorry, wenn ich eingrätsch. Der allererste Dank von Cassius Stanley, der Between the Legs Alley-Oop, der war für mich eine 10. Und ich sag dir ganz kurz, wieso. Und zwar, weil er in der Luft etwas gemacht hat, was, wenn man nicht genau hinguckt oder wenn man einfach jetzt nicht so drauf geachtet hat, nämlich eine unfassbare Schwierigkeit in dem Dunk ist. Er ist nämlich hochgesprungen und hat dann in der Luft seine Schrittstellung sozusagen geändert. Also er ist mit dem linken Knie oder sagen wir mal mit dem rechten Knie voran ist er gesprungen. Ja, sein rechtes Knie ist in die Luft gegangen beim Absprung. Und dann würdest du ja normalerweise unterm rechten Knie auch den Ball durchführen für den Dunk.
Ja.
Ist jetzt ein bisschen schwierig.
Ich rufe es mir gerade eben nochmal auf. Ich meine, jeder sitzt wahrscheinlich vielleicht gerade irgendwie vor einem Computer, Laptop oder hat Handy am Start. Könnt ihr vielleicht gleichzeitig auch machen. Ne?
Genau, also letztendlich geht es nur darum, er switcht in der Luft seine Schrittstellung und geht erst dann between the legs. Und das hatte ich noch nie gesehen, weil du dafür so unglaubliche Hangtime brauchst. Und normalerweise ist ein Between the Legs Alley-Oop nichts mehr Besonderes. Das wissen wir alle. Aber das, was er gemacht hat, war so technisch anspruchsvoll und erfordert so viel Sprungkraft. Aber weil es der erste Dunk im Contest war und weil es gerade erst so richtig losging, wollten die Judges halt nicht direkt die 50 ziehen. Und er hat auch sofort in die Kamera 50 signalisiert. Und ich glaube, auch das ist den Leuten sauer aufgestoßen in der Jury. Aber das war für mich eine 50, weil der so schwer war einfach.
Vor allen Dingen, ich hab's in meinem Reaction-Video auch gesagt, der war halt cleaner geht's gar nicht.
Ja, der ist sau clean, genau.
Von der gesamten Ausführung her, von wie er den Ball dann längs rübernimmt, also der war wirklich, also wenn's Haltungsnoten geben würde, 11 von 10. Nee, also war echt ein geiler Dunk. Du hast wahrscheinlich recht, der erste Dunk ist immer so der echt undankbarste.
Thank
you.
Total.
Weil dann alle und vor allen Dingen die Kritik halt schon immer vor dem Dunk-Contest, ja, schmeiß mal mit der 10 nicht so rum. Und ich glaube, das hast du
ja
dann auch immer
genau.
so ein bisschen im Kopf. Aber ich glaube, wenn das jetzt irgendwie so der im ganzen Dunk-Contest der 4., 5., 6. gewesen wäre, dann hätten sie wahrscheinlich eine 50 gezogen, weil an sich
finde,
ist der echt geil.
Ich habe das Gefühl, das ist so ein Dunk, hätte der den Judges davor gesagt, ey, achtet drauf, was ich mit meinen Beinen mache, dann hätte jeder der Judges die 10 gezogen. Weil die Judges saßen auch so weit weg, das hat mich mit am meisten gestört beim ganzen All-Star-Game. Die waren so weit weg und hinterm Korb. Das heißt, die haben von dem Dunk an sich live immer gar nichts mitbekommen, sondern die haben das dann auch nur in der Wiederholung sich angeguckt. Und da wundert es mich dann eigentlich, weil wenn du selber dunkst und Also die haben ja alle gedankt, die haben ja auch alle den Dunk-Contest schon gewonnen. Die müssten eigentlich wissen, was er da in der Luft fabriziert hat. Also das war für mich safe eine 50. Alle anderen Dunks, ja, ich bin weit davon entfernt, dass ich sage, der Dunk-Contest war enttäuschend. Ich glaube, den großen Fehler, den die Jungs gemacht haben, gerade Simons und Stanley, die sind sehr drauf gegangen, guck mal, wie hoch ich springen kann. Ja. Und weniger darauf gegangen, guck mal, wie kreativ oder wie viel Power ich habe. Und das kommt im Dunk-Contest, kommt es einfach nicht rüber, dass du sagst, ja, ich bin 1,90 und ich springe, keine Ahnung, wie hoch auch immer, 1,20 Meter aus dem Stand. Cool für dich, aber das kommt nicht rüber am Fernseher. Und das war das Problem, glaube ich. Und deswegen sagen viele Leute so, ja, die Dunks waren an sich langweilig.
Klar, gleich der erste Dunk von Simons, der eigentlich bloß sein Vertical zeigt. Und das...
Ja, genau. Und der finale Dunk ja auch.
Ja.
Der finale Dunk war der gleiche Dunk, nur mit Kuss.
Also das reicht einfach nicht. Muss man... Ich fand ehrlich gesagt, von der Kombination, von der Ausführung her, von der Power und Variation... Obi Toppin.
Toppin war gut, ja.
Fand ich ehrlich gesagt am stärksten. Fand ich jetzt nicht schlecht. Ich meine, das sind natürlich auch drei No-Names in Anführungsstrichen. Und ich meine, das war Zach LaVine auch mal. Aber Zach LaVine hat halt was gezaubert, wo die, das haben wir davor halt noch nicht gesehen. Also diese Power-Dunks mit dieser Variation und dass halt nochmal der nächste Zach LaVine oder Aaron Gordon auf der Matte steht, das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen dauern. Ja.
Also ich kann mir vorstellen, dass Toppin nochmal zurückkommt, weil der hatte zwei sehr geile Dunks in der ersten Runde und dann sein Finaldunk war einfach ein Between the Legs von einem Schritt in der Freiwurflinie. Und das hat halt keinen gekriegt, weil wir Zach LaVine schon von der Freiwurflinie am Dunken sehen
mit
Between the Legs. Ja, und deswegen hat das keinen wirklich gekriegt. Aber ich glaube, dass Cassius Stanley echt noch was im Repertoire auch hat, weil Cassius hat sein zweiter Dunk, das hast du, glaube ich, gar nicht gesehen, weil du hast nur die Highlights gesehen, ne?
Ich habe nur die Highlights gesehen, ja.
Genau, sein zweiter Dunk, genau, da hast du dann auch gesagt, das ist ein Ingame-Dunk, weil da hat er sich einfach nur ein Alley-Oop vorgeworfen, ist auch wieder extrem hoch gesprungen und hat das Ding einfach one-handed gestopft. Da war überhaupt keine Variation drin. Was du aber dann nicht gesehen hast, die ersten zwei Dunk-Versuche, die er gemacht hat, weil ich glaube, sie durften nur drei und der dritte musste dann safe halt rein, für, dass du eine Wertung kriegst. Der erste, den er da versucht hat, der hat sich einen Alley-Oop vorgeworfen und wollte dann im Alley-Oop den Ball fangen und unter beiden Beinen durch à la Aaron Gordon.
Ach du Scheiße.
Und das sah so krank aus. Und er hat den zweimal gemacht und zweimal verstopft.
Ja.
Und ich sag dir, und du hast auch gleich gesehen, nach dem allerersten Dunk, über den wir am Anfang geredet haben, dass der ultra angepisst war, dass der nur eine 44 bekommen hat für seinen Dunk. Mhm. Weil der dachte ja, er kriegt eine 50. Und ich glaube, dass er dann einfach auch so ein bisschen die Lust verloren hat bei seinem zweiten Dunk und dann sich gedacht hat, ja komm, ist jetzt egal. So, dann habe ich den jetzt auch verstopft, dann mache ich jetzt einfach einen Billo-Dunk und bin raus. Aber der hat noch was im Repertoire. Also den hätte ich wirklich gerne, würde ich den sehen nächstes Jahr wieder im Dunk-Contest.
Übrigens, Grüße gehen raus an der NBA, die Highlights hochlädt, aber ohne die Wertungen.
Also erbärmlich.
Das habe ich dann erst im Video, also normalerweise hätte ich gesagt, ich breche ab, aber ich wollte den Dunk-Contest wirklich sehen, ohne mich zu spoilern. Ich habe nicht gewusst, wer gewonnen hat und so weiter. Ich bin dann halt natürlich auf die NBA-Seite und habe dann versucht, den Dunk-Contest anzuklicken, ohne dass
Max ich... Max hält sich gerade die Hand vor die Augen und memt so, wie er versucht hat zu klicken. Und ich kenne genau dieses Gefühl, wenn du nicht gespoilert werden willst, bevor du was guckst.
Und dann denke ich mir, geil, ich bin drauf, ich habe keine Ahnung, wer gewonnen hat. Dann gehe ich so rein, erster Dunk. Ja, keine Wertung. Und ich denke mir halt so, wer kommt auf diese Idee? Also sorry, dass,
Hey, ich kann es aber noch toppen. Ich weiß nicht, ob du da gestern dabei warst im Stream. Jetzt gibt's ein bisschen NBA-YouTube-Bashing. Und zwar gestern im Stream habe ich mir die Highlights angeguckt mit den Leuten vom All-Star-Game. Und der Typ hat's doch tatsächlich geschafft, die Highlights nicht in der richtigen Reihenfolge zu schneiden. Also der hat angefangen mit dem Damian Lillard Game Winner, über den wir gleich reden werden. Damit hat das Video angefangen.
Ja.
Dann hat er irgendwas aus dem ersten Viertel gebracht, dann drittes Viertel, dann wieder zurück, erstes Viertel und immer so hin und her. Und du hast überhaupt kein Momentum mitbekommen.
Mhm.
Also hast du das Spiel komplett gesehen oder
ich
auch
mir
nur
das
die Highlights?
Nee, das Spiel habe ich mir gestern noch komplett reingezogen.
Okay, und beim Spiel, einmal kurz vorgreifend, da gab es ja die Sequenz, wo es hintereinander, das waren drei Angriffe hintereinander, kriegt erst Damian Lillard einen Alley-Oop, dann bekommt dann wirft Chris Paul einen Alley-Oop für Stephen Curry, der alle zum Ausrasten bringt, und genau im nächsten Angriff wirft Stephen Curry einen Alley-Oop auf Chris Paul und Chris Paul dankt den Alley-Oop.
Ja.
Und das waren einfach so krasse Momente, die natürlich aufeinander aufgebaut haben, und in diesem Highlight-Video der NBA waren die komplett zerschnitten. Die waren irgendwo in diesem Video, und ich habe dann abgebrochen. Ich habe gesagt, nee, das kann nicht deren Ernst sein.
Ich glaube, nach diesen drei Alley-Oop-Dunks gab es dann auch einen tiefen Dreier von Steph und einen tiefen Dreier von Dame. Ich glaube, das waren fünf Szenen hintereinander.
Weil dann das zweite Viertel abgelaufen ist.
Ja.
Und dann hat erst Dame von der Mittellinie geschossen und dann Steph auch. Also unfassbare Sequenz.
Ich habe noch einen. Dreier-Contest.
Ja.
Haben sie unten dann irgendwann die Anzeige rausgenommen. Also unten kam ja dann immer beim ersten Rack, wie oft hast du getroffen, beim zweiten.
Ja.
Und dann plötzlich geht der Slide weg und du siehst nicht mehr, ich weiß nicht, ab dem zweiten oder dritten hast du nicht mehr gesehen, wie jemand getroffen hat. Dann habe ich selber zählen müssen, wie oft Steph hintereinander, also ich weiß nicht, also gestern Abend, entweder waren da die Praktis am Start oder ich habe keine.
bevor wir jetzt nur die NBA bashen, lass uns mal wieder zurück auf Track kommen, wieder zurück auf den richtigen Weg kommen. Ich finde gerade unser Skript leider nicht. Ah, hier. Lass uns doch anfangen mit den normalen Sachen, also bester Moment, nervigster Moment und unser bester Spieler.
Gerne.
Ja, dann hau mal raus.
Bester Moment gibt's halt so viele. Ich habe mir jetzt halt mal einen rausgepickt, den du vielleicht eventuell nicht hast. Und es ist einfach so witzig, wenn Giannis per Bankshot einen Dreier reinmacht. Ich glaube, das war der dritte, wo er dann auch selber einfach die ganze Freude, und alle anderen haben halt auch gedacht, Alter, was geht denn ab? Giannis 100% sowieso aus dem Feld. Aber nicht nur Dunks, sondern auch noch drei Dreier, zwei davon Bankshots. Der zweite war so ein kleiner Mini-Stepback, wo ich mir gedacht habe, Alter, was ist los mit ihm?
Und sein Sohn saß Kurzzeit.
Ja.
Sein Sohn und seine Frau saßen Kurzzeit. Der musste abliefern.
Der musste abliefern, und der Bankshot, der... Ja, es gab gestern unglaublich. Also man muss sagen, das All-Star-Game hat wirklich Spaß gemacht. Und dafür können wir Giannis danken, Curry danken, Dame, Chris Paul. Es hat einfach Bock gemacht zuzusehen. Aber Giannis, der dann zweimal den Bankshot trifft, da...
Ja, die Bank war offen, hast du ja auch bei Instagram gepostet.
Genau, richtig. Und sehr, sehr geile Performance von ihm. Und vor allen Dingen dann auch zu sagen, ey, pass auf, ich nehme heute einfach den Dreier. Ich werde auch sagen können, hey, geil, ich merke gerade, ich bin vielleicht irgendwie... 10 von 10, 11 von 11, ich habe alles getroffen, komm, den Dreier lasse ich jetzt liegen. Er hat gesagt, nee, heute Nacht probiere ich es einfach, und dann der Bankshot. Und ich glaube, beim zweiten Dreier, das war kein Bankshot, wie Jokic abgegangen ist, als Giannis den Dreier getroffen hat. Die Szene war auch noch sehr geil. Also Giannis hat gestern einfach Spaß gemacht.
Also
oder beziehungsweise vorgestern.
Überhaupt die Spielfreude von Team LeBron im Gesamten, das hat so Bock gemacht. Auch wenn ein paar natürlich jetzt nicht so hart gespielt haben, also Luka und Jokic haben jetzt eher langsam gemacht, LeBron hat nur 13 Minuten gespielt, war dann die ganze zweite Halbzeit, glaube ich, auf der Bank. Von mir aus hat nicht jeder 100% abgeliefert, aber die waren so engaged, die hatten die ganze Zeit Bock, die haben sich nur abgefeiert, die wollten immer, dass der andere scored. Das hat mir so Spaß gemacht bei Team LeBron, aka Team Ball Movement. Zu dem Moment noch, finde ich ganz witzig, als Giannis dann wirklich den letzten Dreier genommen hat, der ja auch wieder ein Bankshot war, dass die Kommentatoren, also Reggie Miller und Chris Webber und Marv Albert, haben kommentiert, und Reggie Miller und Chris Webber haben wirklich, als er den Dreier losgelassen hat, so geschrien, so nein, nein, du machst deine Streak kaputt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war er, weiß ich nicht, 14 von 14 oder sowas. Und dann hat er den eben auch gemacht, und die haben es so abgefeiert. Also das fand ich ziemlich geil.
Ja,
Shoutout an Giannis für 16 von 16, gab es noch nie in der NBA-Historie. Für mich der geilste Moment, darüber haben wir jetzt gesprochen, diese ganze Sequenz eigentlich, über die ich geredet habe mit den Alley-Oops und mit den Dreiern. Oder, wenn ich es ein bisschen noch genauer hinstellen möchte, die Chemistry, die Freundschaft und dieses einfach mal, wir sind mal komplett locker untereinander, zwischen drei der größten Point Guards der NBA, nämlich Steph, Dame und Chris Paul. Das war so angenehm, denen zuzugucken, wie die sich überhaupt nicht gegenseitig versucht haben, die Bälle wegzunehmen oder gegenseitig versucht haben, den anderen zu übertreffen, sondern es war eher so, ey, guck mal, ich nehme jetzt den Dreier von der Mittellinie. Und dann war aber auch in der nächsten Sekunde war sofort klar, als dann Kyrie Irving den Layup gemacht hat, ich glaube 4 Sekunden vor Ablauf der zweiten Hälfte. Und Damian Lillard hatte davor diesen Mittellinien-Dreier geworfen. Er hat den Ball bekommen, er hat ihn sofort Steph gegeben. Es war komplett klar, dass jetzt Steph seinen Wurf bekommt. Und es war nicht so, wir gucken mal, ob du auch so krass bist wie ich oder hoffentlich triffst du nicht, sondern der hat sich richtig gefreut, als dann Steph auch getroffen hat. Also die haben da einfach ihr Skill-Level auch zelebriert und gesagt, guck mal, wir zeigen jetzt mal der Welt, wie krass wir eigentlich sind, wenn wir nicht jede Sekunde gedoppelt werden in einem NBA-Spiel. Und das hat mir, da wurde mir richtig warm ums Herz. Das hat so Spaß gemacht, diese Spielfreude zu spüren. Das war definitiv mein bester Moment.
Kann ich absolut verstehen. Also alleine Steph und Dame, aber auch Chris Paul. LeBron James war auch mega happy, auch wenn er dann nicht mehr gezockt hat. Habe ich aber gar kein Problem damit gehabt, weil ich glaube, der war dann einfach mal froh, ein bisschen durchzuatmen. Ich war mit am Start, ich habe die gute Laune mitbekommen. Aber der denkt sich wahrscheinlich auch so, ey, ich muss hier mit meinen 36 Jahren nicht mehr All-Star-MVP werden. Ne? Und deswegen, Curry macht sowieso immer mega Bock. Und die Sequenz, also ich bin ehrlich, bei der Sequenz, obwohl es ein All-Star-Game war, bin ich ein bisschen ausgerastet. Weil
natürlich, Alter, als Chris Paul da hochgegangen ist für den Alley-Oop, dachte ich mir, wo sind wir denn jetzt, ey?
Alter, vor allen Dingen, das zeigt halt auch immer so, sie machen es natürlich im Spiel selber nicht, aber das heißt nicht, dass sie nicht danken können. Also,
ja.
Bei Curry wissen wir es, aber bei Chris Paul habe ich mir dann schon auch gedacht, Alter, was ist jetzt los?
Ja, aber der hatte, glaube ich, auch letztes oder vorletztes Jahr hatte der auch mal einen ziemlich geilen Alley-Oop von, das ist auch so random, ich glaube, Westbrook hat ihm den Alley-Oop geworfen und Chris Paul stopft ihn, also das denkst du dir halt auch nie aus, so eine Connection. Aber eins will ich noch sagen als bester Moment und dann habe ich hoffentlich die Luca-Fans, die mich jetzt hassen, wieder so ein bisschen im Boot. Und zwar gab es einen sehr geilen Assist von Luca, da stand er so 2 Meter hinter der Dreierlinie, hat so in Richtung Zone geguckt und hat dann und stand aber seitlich zum Korb und hat dann so ein bisschen den Ball wie so ein Hookshot einfach in die Zone befördert, also als Pass. Mhm. Und Jokic stand da, hat ihn gefangen mit einer Hand und hat ihn sofort in den Korb gelegt.
Ja.
Und das war für mich einfach so eine wunderschöne Euro-Connection Slowenien auf Serbien, wo du gesehen hast, was für ein Ballgefühl diese Jungs haben. Die sind eben nicht nur groß und haben einen guten Körper, sondern die haben auch ein Ballgefühl, das hat kein Mensch sonst auf der Welt. Und das war für mich so der genaue Moment, wo du siehst, wie diese 2 Euros miteinander connecten. Das kann ich noch machen. Aber dann kommen wir mal zum nervigsten Moment. Und du als Sixers-Fan, ich weiß ja echt nicht, was du gewählt hast. Also was könnte der nervigste Moment für dich beim diesjährigen All-Star-Game gewesen sein als Sixers-Fan? Ich komme nicht drauf.
Ja, Joel Embiid und Ben Simmons, beide nicht mit dabei. Mega schade, besonders ich glaube für Embiid wäre es nochmal eine Möglichkeit gewesen, eine Plattform, um einfach ja auch zu zeigen, dass er zocken kann. Ich weiß nicht, wie die Einschaltquoten sind beim All-Star-Game, aber da gucken dann doch auch einfach viele Leute zu. Und wenn du dann auch damit am Start bist, war einfach extrem schade. Ich glaube, die beiden haben sich irgendwie beim Friseur, haben Kontakt mit einer positiv getesteten Person gehabt und wollten mit einem Privatjet anreisen. Und ich habe es gar nicht verfolgt. Ich habe es bei Walsh bloß gesehen, dass die beiden raus sind. Und dann habe ich das Handy zugemacht und habe mir gedacht, ja.
hat sich ins Bett gelegt, hat erstmal die Decke über den Kopf gezogen.
Und
hat allen Leuten geschrieben bei der Arbeit, lass mich erstmal in Ruhe. Ich brauche jetzt mal eine Stunde für mich, lass mal.
Ich hab mir gedacht, ich komme erst wieder von Freitag auf Samstagnacht, wenn es weitergeht mit der NBA, komme ich wieder raus aus meiner Kuschelbettdecke. Nein, sehr, sehr schade. Joel Embiid wäre ja bei Team Durant gewesen, oder? Wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Und man muss auch sagen, es hat halt schon auch gefehlt, weil wir haben gerade die Freude von Team LeBron angesprochen. Also Team Durant hatte schon wirklich gar keine Chance, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Es war einfach nicht, die waren kleiner als Team LeBron, die hatten nicht das Playmaking. Dann hast du noch Dame und Steph, was sowieso schon absoluter Witz ist, wenn du die beiden in einem Team hast. Und ja, das Einzige, was mir gestern so ein bisschen gefehlt hat, war die Spannung. Und ich weiß jetzt nicht, ob es mit Embiid mega krass spannender geworden wäre, aber der ist, glaube ich, auch schon so jemand, der bei so einem Event gute Laune verbreiten kann. Und für mich als Sixers-Fan einfach kacke, dass Ben Simmons und Embiid beide nicht mit dabei waren. Extrem schade.
Ja, und ich sag dir, Giannis wäre nicht 16 von 16 gegangen, wenn Embiid mit drin wäre.
Ja.
Also ernsthaft, weil Er war so oft komplett frei unterm Korb gegen, wie du gesagt hast, einfach undersized Spieler. Das war so oft der Fall. Der hat einen Spin-Move gemacht und hat sich dann gewundert, hä, wo ist jetzt der Body? Ach so, da steht nur Bradley Beal. Und dann ist er halt hochgegangen.
Hat er nicht einmal Zach LaVine so krass weggebumpt, dass er fast an der Korbanlage gelandet ist?
Ja, stimmt.
Das war echt ein Spin-Move und LaVine gefühlt fast in der Kabine.
Und jetzt musst du dir vorstellen, was ist LaVine? 1,98, 2 Meter sowas. Ja. Und hat natürlich auch einen NBA-Body und ist ein absolut austrainierter Athlet. Und Giannis bumpt den halt einfach mal unter die Korb, an die Korbanlage. Ja, also da hat Embiid auf jeden Fall krass gefehlt. Und man muss auch sagen, Team Durant hatte ja allein dadurch einen Nachteil, dass eben Durant nicht spielt.
Ja, und
also auch, es ist so schon immer unfair, wenn Team LeBron den ersten Pick hat, weil dann hast du einfach LeBron und quasi den besten Spieler, den man eben picken kann. Und das ist schon immer unfair, so LeBron und Giannis, LeBron und Steph, da wird's schon unfair. Aber dann, dass bei Team Durant, wo Durant ja ein unfassbarer Basketballspieler ist, dass er gar nicht spielt, ist es natürlich extrem. Also du bist dann praktisch 2 Picks down, bevor es überhaupt angefangen hat.
Ja.
Und das ist wirklich unfair im Sinne für Team Durant. Und da tat er mir ein bisschen leid, oder die ganze Mannschaft tat mir leid.
Hast du überhaupt irgendwas, was dich genervt hat an der All-Star-Night?
Ich überlege gerade, also was mir... Ja, doch, es sind 2 Sachen. Also zum einen hat mir die Skills-Challenge wenig Spaß gemacht. Ich fand die dieses Jahr extrem enttäuschend. Vielleicht muss man das Format wieder ändern. Also eigentlich sagt ja alles, ey, das ist doch geil, wenn 2 Spieler zeitgleich über den Court rennen und sich gegenseitig rausschießen. Aber ich finde irgendwie, die Spieler haben überhaupt nicht so gewirkt, als wäre es ihnen wichtig, wer gewinnt. Und das war anders beim Dreier-Contest und beim Dunk-Contest. Da ging es um was, das hat man gemerkt. Skills-Challenge hat wirklich keiner ernst genommen. Und es nervt mich so ein bisschen, dass es am Ende nur darauf ankommt, wer trifft einen Dreier.
Ja.
Und das fand ich dieses Jahr extrem auffällig. Das hat mir nicht gefallen. Und dann muss ich sagen, die Lautstärke und insgesamt die technische Umsetzung des All-Star-Games war jetzt nicht die beste. Mhm. Also da hätte... Ich fand vor allem in der Halle, das war einfach nur unerträglich, immer diesen Sound zu hören, gerade in den Auszeiten und sowas, das hast du ja dann nicht groß mitbekommen, aber in den Auszeiten während den Contests die ganze Zeit haben da diese Marktschreier halt, also diese Hosts immer in der Halle, die irgendwelche Gewinnspiele anpreisen und so, ey, die haben rumgeschrien diese ganze Zeit und immer so laut, dass es fast schon lauter war als die normalen Kommentatoren oder als wenn die TNT-Crew sich kurz zu irgendwas geäußert hat, dann hast du im Hintergrund viel zu laut diese Leute gehört. Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht und dann auch das wirklich konsequent das ganze Spiel über dieses Grund-Zuschauerrauschen eingespielt wurde. Und da hatte ich auch nach einer gewissen Zeit echt einfach Kopfweh davon, weil ich mir dachte, Leute, das ist so unnatürlich und das ist so unangenehm, bitte macht das mal aus. Und die haben das immer höher gedreht. Also die technische Umsetzung hat mir keinen Spaß gemacht und mir hat keinen Spaß gemacht, wie lasch die Skills-Challenge war. Aber abgesehen davon fand ich es echt ein gelungenes All-Star-Game und Events. Und also ich fand's cool.
Ich sag bloß was zur Skills-Challenge. Ich finde, man sollte das Ding komplett ändern. Erstens, lass die Jungs wieder einzeln laufen. Mhm. Mach von mir aus am Start einen Buzzer hin. Du musst draufdrücken, nimmst den Ball, los geht's.
Ja.
Dass du das Ganze per Zeit machst. Und das mit diesem Freilos in der zweiten Runde, du bist komplett kalt. Also,
ja, das war ein Quatsch. Ja,
ja, dann fliegen Luca und Chris Paul, fliegen beide raus. Das ist einfach ein kleiner Vorteil. Wenn du schon einmal durchgelaufen bist, braucht man sich nichts vormachen. Und ey, es gibt kein Freilos. Lass einfach 8 Leute antreten, fertig. Und dann geht's ganz normal hoch und nicht irgendwie hier Wildcard. Das ist auch noch sowas, was ich ändern würde. Und generell kann man vielleicht auch nochmal überlegen, das Ding wieder anzupassen. Also die Skills-Challenge ist, glaube ich, jetzt seit Jahren immer das Gleiche, oder? Oder haben sie mal was geändert?
Nee, sie haben es schon geändert. Also früher, ich weiß halt nicht, wann genau der Switch war, aber früher, als ich zur NBA kam, da war es so, es gab einen Parcours über den ganzen Court, den du laufen musstest, mit auf beiden Seiten Slalomstangen und ich glaube insgesamt 3 Passstationen, einem Dunk und einem Dreier, glaube ich.
Aber ja, ist das ja, glaube ich, schon so 2011, 2012, das ist ja, glaube ich, schon länger her, oder? wenn ich mich nicht täusche.
Ja, also ich rede hier von ganz früher, von so 2005 bis 2010. Danach, bin ich ehrlich, habe ich jetzt nicht so oft die Skills-Challenge mehr reingezogen. Und jetzt, in den letzten 5 Jahren oder sowas, da haben sie ja diesen Parcours, wo du nur am Anfang Slalom dribbeln musst. Und dann gehst du praktisch für den Layup und dann rennst du und machst einen Pass und dann rennst du zurück und wirfst einen Dreier. Ja. Und ich bin auch bei dir. Also ich fand diesen Zeitfaktor irgendwie immer geiler. Das war voll spannend zu sehen, schafft die Person das jetzt noch in der Zeit oder nicht. Das fand ich schon immer ganz cool.
Ja, können wir einen Haken dahinter machen.
Genau, schicken wir so an die NBA ab. wir sagen 14.000.
Ich habe gerade mitgeschrieben.
14.000 aus der letzten Folge, die Hörer, die haben das alles supportet. Und ja, machen wir so.
Gut, dein All-Star-Spieler. Da gibt es natürlich eine riesengroße Auswahl.
Ich muss noch kurz was verbessern, glaube ich. Außer ich habe dich vorhin falsch verstanden. Hast du vorhin gesagt, die NBA fängt erst wieder am Freitag an?
Von Donnerstag auf Freitag, oder? Wenn ich mich nicht täusche.
Ja, genau. Es ist aber von Mittwoch auf Donnerstag.
Ja, noch besser.
Haben wir die ersten Spiele, also voll geil. Ja gut, was heißt voll geil? Also Grizzlies gegen Wizards ist jetzt nicht das Topspiel. Und Mavs gegen Spurs, die spielen jeweils von Mittwoch auf Donnerstag und dann von Donnerstag auf Freitag haben wir wieder 12 Spiele oder sowas. Dann ist richtig crazy. Okay, ja, Spieler des All-Star Games, um ehrlich zu sein, Steph. Steph hat extrem Bock gemacht, hat, finde ich, nicht nur eben, weil er im All-Star-Game performt hat, sondern auch im Dreier-Shootout, wo ich Dame übrigens krass vermisst habe. Also das hat mir echt sehr getan,
schade,
dass Dame nicht mitgemacht hat. Aber diese Spielfreude hat einfach Steph verkörpert und ich weiß, dass er in der Crunch-Time in Anführungszeichen, das war ja keine wirkliche Crunch-Time, aber beim Elam-Ending hat dann Steph, glaube ich, nicht mehr so gut gespielt und Dame halt schon, hat auch den Game-Winner geschossen, aber es war halt alles mehr oder weniger ohne Druck, weil ja das Team LeBron mit 20 geführt hat. Das war jetzt nicht wirklich in Gefahr, der Sieg. Deswegen gehe ich mit Steph. Ich verstehe aber auch, wenn man jetzt Dame pickt oder von mir aus Giannis.
Ich werde meinen Pick nicht ändern. Es ist auch Steph.
Okay.
Weil alleine schon Curry ist, glaube ich, mit 4 Dreiern reingestartet. Und was für...
Kann sein. Was für Dreier auch, ne?
Ja, was für Dreier auch. Und es gibt einfach Spieler, den guckst du zu und davon ist Stephen Curry einer und der macht einfach Spaß, der macht Freude. Ich kann jeden verstehen. Einige haben sogar gesagt, Dame hätte man als MVP picken können über Giannis.
Ja. Ist klar. Aber schwer, wenn jemand 16 von 16 geht und 35 Punkte hat. Ist einfach schwer.
Ja, in 19 Minuten, ne? Und dann auch noch 3 Dreier und 2 Bankshots.
Ja.
Also ich glaube, das war schon in Ordnung und ja, haben einfach. Team LeBron war schon auch irgendwo ein bisschen unfair, aber wir haben auch die Gründe genannt. Ich glaube, mit KD und Joel Embiid wäre es ein anderes Spiel gewesen. Das ist vielleicht das Einzige. Letztes Jahr war es halt natürlich geil, weil es so spannend war. Ja. Also neues Format und spannend. Ja, die Spannung, das konntest du vergessen. Also die haben ja dann, glaube ich, irgendwie nur noch ein bisschen über 25 Punkte gebraucht, um das Spiel zu closen. Und wenn du... Team LeBron... Als dann am Ende der Score dann quasi, du hast am Ende ja 170 Punkte gebraucht.
Jetzt in diesem Jahr?
Jetzt in diesem Jahr, genau.
Ja, es sind immer 24 Punkte zu Ehren von Kobe.
Ja.
Also sie schlagen immer auf den Score, den du am Ende des dritten Viertels hast, darauf schlagen sie jetzt immer 24 Punkte.
Ja, und das war einfach klar, dass du mit so krassen Dreier-Shootern wie Dame und Steph das Team Durant eigentlich nicht mehr gewinnen kann. Aber hat echt Spaß gemacht. Ich muss zugeben, hätte ich nicht erwartet. Aber es war natürlich dann auch schön, dass sie alle mal so ein bisschen vergessen haben, dass sie eigentlich keinen Bock drauf haben. Denn meine Befürchtung war halt vor der All-Star-Night, wir haben keinen Bock, wir wollen eine Pause, Corona, dies, das und jenes. Dann natürlich auch die ganzen Aussagen von Giannis, Kawhi Leonard, LeBron James. Und das hat man dann Gott sei Dank doch vergessen und sie haben einfach Spaß gehabt. Und deswegen war es echt eigentlich so, glaube ich, für die Umstände eine gelungene All-Star-Night. Muss ich auch sagen, passt.
Ja, dann lass noch kurz, ich will noch kurz eine Lanze brechen für Kyrie, für Harden. Die beiden haben echt gut gespielt bei Team Durant und die haben auch wirklich immer mal wieder versucht, die Mannschaft zum einen im Spiel zu halten und auch mit Aktionen so ein bisschen für mehr Spielintensität zu sorgen. Also gerade Kyrie, habe ich schon erwähnt in meinem Stream auch, der ist ein paar Mal einfach zu Offensiv-Rebounds gegangen gegen Bigs. was ich schon sehr krass finde, bei seinem Körper in einem All-Star-Game und bei seiner Größe da einfach mal für die Offensive Rebounds zu gehen. Und Harden hat zwar nicht besonders hart gespielt, aber der hat immer dann, wenn es wirklich kritisch wurde, einen Dreier eingestreut. Und das auch mit so einer Leichtigkeit. Und da kann ich die beiden auf jeden Fall loben. Aber ich glaube, und deswegen haben wir auch beide Steph genannt, wenn du jetzt nicht so einen Spieler gehabt hättest wie Steph oder Dame oder Giannis oder Chris Paul, die Bock auf das Spiel haben, hättest du die nicht gehabt, dann hätten wir halt wirklich zwei Team Durants gegeneinander gehabt, wo lustlos hin und her gelaufen, also in Anführungszeichen lustlos hin und her gelaufen wird, wo immer mal wieder eine Einzelaktion stattfindet, immer mal wieder ein Alley-Oop, aber also ihr habt es ja gemerkt, wir haben über kein Highlight bei Team Durant geredet. Da gab es auch Alley-Oops von Harden auf Zach LaVine, von Kyrie auf Bradley Beal. Da gab es ein paar coole Dreier. Da gab es schon auch geile Aktionen, aber da war keine Freude da. Die haben das einfach gemacht, sind dann wieder zurückgelaufen. Das hat alles so ein bisschen Dienst nach Vorschrift gewirkt, wie Dienst nach Vorschrift. Und bei Team LeBron war einfach die Spielfreude vorhanden. Und deswegen hat das All-Star-Game auch funktioniert. Und hätten wir das nicht gehabt, diese Spielfreude, hätte jeder eine Fresse gezogen und hätte sich jeder wie LeBron nach 10 Minuten auf die Bank gesetzt, dann wäre das Spiel ziemlich enttäuschend geworden. Also ja, sah gut aus. Ja, ich finde, über das Elam-Ending müssen wir jetzt gar nicht reden, weil es ist ja klar, dass es im Blowout nicht gut funktioniert. Das ist logisch, aber ich finde es trotzdem immer noch cool. Ich mag diesen Target-Score, ich mag dann, dass so ein Dame sich sagt, ey, ich schieße den jetzt von der Mittellinie, weil ich weiß, ich gewinne damit das Spiel. Das ist irgendwie ein cooler Move und gerade wenn das Spiel spannend ist, ist es halt noch spannender als ein normales Basketballspiel und das finde ich eigentlich geil. Wenn es spannend wird, wenn es eng ist, dann ist es spannender als normaler Basketball. Ich bin jetzt kein Fan davon, dass wir es in den Playoffs brauchen, glaube ich, aber vielleicht wäre das auch mal spannend für ein Play-In-Game oder sowas. Weißt du, dass man die Play-Ins so endet. Das könnte noch interessant werden. Ja, aber für mich ist es ein All-Star-Gimmick und dafür ist es perfekt. Und ich finde es super, dass sie damit jetzt jedes Jahr Kobe ehren mit den 24 Punkten. Das ist einfach schön. Es macht total Sinn.
Eine Sache, bevor ich es vergesse. Chris Paul hatte 16 Assists. Also hat damit auch Magic Johnson überholt, wenn ich mich nicht täusche, und ist damit
weiß ich gar nicht.
Ist Assist-Leader beim All-Star-Game. Auch nicht ganz so ohne.
Hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, der Rekord ist 18. Aber
nein, ich meine generell alle Assists hochgerechnet über alle All-Star-Games.
Ach so.
Das meine ich, in der Summe die Assists. Jetzt nicht in einem Spiel habe ich keine Ahnung, was die meisten Assists sind.
Ich habe dunkel in meinem Kopf 18, aber das weiß ich jetzt nicht.
Aber auch ein Lob an Kyrie Irving, der hat nämlich auch 12 Assists. Also
ja, wie gesagt, Kyrie hat sich echt angestrengt. Das fand ich ganz überraschend. Der wollte, glaube ich, All-Star-MVP werden. Gerade im ersten Viertel hat man das richtig gemerkt, als das Spiel noch ausgeglichen war, da hat Kyrie eine Menge Punkte aufgelegt und immer wieder aggressiv gespielt. Also ich glaube, der wollte einfach den MVP.
Ich habe gerade auch nochmal nachgeguckt, du hast recht, der hat 3 Offensiv-Rebounds.
Ja, richtig krass. Also der hat sich echt reingehangen.
So Shoutout, viel wie Giannis.
Shoutout an Kyrie Irving. Weißt du, was witzig wäre, wenn alle 16 Assists von Chris Paul auf Giannis gegangen wären?
Das stimmt, ja.
Deswegen ist er 16 von 16 gegangen.
Ja. Okay. Ach so, wir haben noch über den Dreier-Contest, das können wir eigentlich relativ kurz machen, war eigentlich so von den 3 Events, Skills Challenge, Dreier-Contest, Dunk-Contest, der mir am meisten Bock gemacht hat. Weil der einfach bis zur letzten Sekunde spannend war. Ich hätte niemals gedacht, dass Mike Conley so trifft. Und dann hat natürlich Steph dieses absolute, ja, wenn er die Mountain Dew Balls nicht trifft, beide, dann holt er das Ding am Ende nicht. Aber es hat Spaß gemacht, weil es ja einfach bis zum Ende auch spannend war. Und dann der letzte Ball, ja, aber natürlich rechts aus der Corner hat man dann schon vermuten können, dass Steph den reinmacht.
Ja, viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Also überragendes Event, hat total Bock gemacht. Und da ist es halt so, im Vergleich jetzt zum Dunk-Contest, da nehmen auch wirklich die Besten der Besten teil in dem Bereich. Und ich glaube, dafür wird ja der Dunk-Contest auch immer kritisiert, dass eben keine großen Namen drin sind und man auch sagt, das sind ja nicht mal die besten Dunker. Also das sind Jungs, die dunken in der NBA. Ich glaube, Simons hatte 2 Dunks dieses Jahr und Cassius Stanley hatte noch gar keinen dieses Jahr. Natürlich können die beiden Jungs dunken, die sind ja unglaubliche Dunker. Aber es wäre natürlich schön, jemand zu nehmen wie jetzt beispielsweise natürlich das lame Beispiel Zion oder dass eben doch wieder Zach LaVine dabei ist, Aaron Gordon, so die Jungs, die man halt wirklich jedes Jahr gerne sehen möchte. Und beim Dreier-Contest hast du das, weil du hast lauter Jungs, die eine geile Dreierquote haben und die viele Dreier in dem Spiel nehmen. Und deswegen hat das natürlich auch nochmal eine ganz andere Spannung, wenn da Steph gegen Tatum rangeht und Conley und Zach LaVine. Und das sind einfach Jungs, die schießen die halt auch mal 40, 42% from downtown. Und das fehlt leider dem Dunk-Contest, diese großen Namen, die man auch mit Dunken assoziiert.
Ja, ich würde einfach nächstes Jahr echt mal alles versuchen, um diesen Dunk-Contest wieder groß zu machen. Ich würde Zion fragen, ich würde Ja Morant fragen, ich würde Zach LaVine fragen. Ich würde dann den Dunk-Contest hinzaubern, wo die Leute auch mal wieder sagen, so wie früher, wo du aber jetzt...
Ja, aber ich glaube wirklich, dass du... Ich glaube, letztes Jahr hat viele gebrandmarkt. Also, dass Aaron Gordon da ohne Sieg nach Hause gegangen ist, das hat, glaube ich, viele abgefuckt, weil die sich sagen, ey, ich kann die besten Dunks machen. Und am Ende nimmt mir so ein blöder Dwayne Wade dann den Punkt weg. Das, glaube ich, ist ein Problem. Und ich habe mir neulich den Dunk-Contest vom letzten Jahr nochmal angeguckt. Letztes Jahr war der übertrieben geil. Also
ja,
2020,
der war nicht schlecht,
Derek Jones Jr. gegen Aaron Gordon, das war Hammer. Und die hatten dann auch noch hier Stechen. Das hat nur diesen faden Beigeschmack, weil die eben total das Voting am Ende verkackt haben und Aaron Gordon verloren hat. Aber abgesehen davon war es ja ein geiler Contest. Aber ich bin bei dir, man braucht wieder mehr bessere Namen. Das hat dieses Jahr einfach nicht gezündet. Aber für das, was es war in der Halbzeit vom All-Star-Game mit 3 No-Names, finde ich, war es okay. Also ich bin echt nicht enttäuscht. Ich finde einfach, es war okay.
Ja. So, jetzt hat doch ein bisschen länger gedauert, als wir gedacht haben.
Hat übertrieben lange gedauert, ey.
Aber jetzt haben wir doch genügend Zeit, um über Blake Griffin zu quatschen.
Ja.
Wollen wir vielleicht erstmal zusammenfassen. Buyout, jetzt ein Minimum-Contract bei den Brooklyn Nets unterschrieben. Und auch witzigerweise, alles vor der All-Star-Night, Insta, Twitter ist explodiert, dass du gedacht hast, die Brooklyn Nets haben den vierten großen Superstar in seiner absoluten Prime verpflichtet. Mhm. Und ich weiß leider schon ein bisschen so deine Meinung. Und ich glaube, du kannst wahrscheinlich dir auch meine Meinung denken. So, aber erstmal, ich glaube, dieses Bild, was da rumging, du siehst natürlich Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant und Blake Griffin. Und in der Kombination denkst du wahrscheinlich erstmal an diesen Blake Griffin bei den Clippers. Dieser High Flyer, einer der Überathleten in der NBA. Und jeder, der sich ein bisschen mit ihm in den letzten Jahren beschäftigt hat, der weiß einfach, sehr, sehr schade, er hatte 2 Knie-OPs. Er hatte in diesem Jahr noch keinen einzigen Dunk. Im letzten Jahr sowieso schon auch nur 4 Dunks. Und Blake Griffin ist nicht der, wie soll man das sagen, der ist nicht der vierte große Superstar, der jetzt zu den Brooklyn Nets kommt. Also die Leute haben das so ein bisschen aufgebauscht, als wenn wir jetzt hier die Golden State Warriors 2.0 hätten. Und das haben wir nicht.
Danke, das ist genau das Stichwort, was ich gesucht habe. Man stellt es hin, als wäre das jetzt Cousins bei den Warriors. Und das ist es wirklich nicht. Also ich bin tatsächlich verwundert insgesamt über die Reaktionen, weil ich habe dieses Bild halt gar nicht im Kopf. Also wenn ich Blake Griffin denke, dann denke ich überhaupt nicht mehr an die Clippers-Zeit. Die ist einfach zu lange weg für mich, sondern ich denke an die Detroit-Zeit. Und er hatte ja ein sehr, sehr gutes Jahr. Ich glaube, sein zweites Jahr in Detroit war das, wo er von der Dreierlinie top getroffen hat, wo er, glaube ich, auch nochmal über 20 Punkte geaveraged hat und so. Also der hat ja seine Vorzüge immer noch und ist ja ein sehr guter Basketballspieler, da gibt's ja gar nichts. Aber zu sagen, dass er jetzt der vierte Star ist, das ist er nicht. Die Rolle, die für ihn vorgesehen ist, ist, dass er von der Bank kommt und dass er dann den Small Ball Center spielt. Ja. Also letztendlich das, was KD wahrscheinlich auch machen wird in der Starting Five, manchmal je nach Matchup. Und er kommt dann eben von der Bank und übernimmt diese Rolle. Das sind keine Star-Minuten. Das ist einfach, hoffentlich klappt's von der Bank. Und du hast es ja gerade gesagt, also wie viel zahlen die Nets ihm? Wie viel? 1, irgendwas Millionen?
Ich glaube 1,6, sowas in dem Dreh.
Ja, das ist halt in der NBA eine absolut risikolose Summe. Also ob der jetzt
No-brainer für die Nets, ja.
Ja, also ob der jetzt funktioniert oder nicht, das ist den Nets total egal, diese 1,6 Millionen, die sie da zahlen. Aber es ist halt ein Versuch und sie sind ja auch weiterhin an Drummond dran. Je nachdem, wie Blake jetzt spielen wird, ändert sich das Ganze vielleicht? Also Trading Deadline, müssen wir dazu sagen, ist, glaube ich, der 24. oder
25.3. ja.
25. März, okay, das sind jetzt noch gute 2 Wochen bis dahin. Bis dahin sehen die Nets natürlich jetzt auch Blake Griffin für sich auflaufen. Und vielleicht entscheiden sie sich dann gegen Drummond, aber es kann auch echt sein, dass die immer noch Drummond holen. Also ich glaube schon, dass der nach wie vor auf der Liste ist. Und wie gesagt, Blake, also die 1,6 Millionen, die tun den Nets halt nicht weh. Deswegen haben sie den halt jetzt mal geholt. Aber ich glaube, die Nets wissen auch, ey, das ist keine Superstar-Reunion hier, sondern wir haben jetzt einfach einen ehemaligen Superstar geholt oder Star, All-Star, Dunk-Champ, der und Rookie of the Year, der jetzt halt am Ende seiner Karriere nochmal versucht, hier Fuß zu fassen. Und wenn es klappt, haben sie alles richtig gemacht. Und wenn es nicht klappt, dann haben sie 1,5 Millionen in den Sand gesetzt. Und das stört eine NBA-Franchise genauso, wie wenn wir 10 Cent verlieren.
Ich glaube, das ist einfach das, was man machen muss, das Ganze richtig einschätzen. Für die Nets ein No-Brainer. Blake Griffin hat wirklich alles dafür getan, um bei Detroit rauszukommen. Der hat insgesamt beim Buyout auf 13 Millionen verzichtet. Was richtig, also mehr kannst du nicht kommunizieren. Ich will hier raus, ich will zu einer anderen Franchise. Er hat auch gesagt, er will halt den Nets versuchen, nicht als Star, sondern als Rollenspieler zum Titel zu helfen. Und die Nets müssen halt jetzt einfach gucken, dass sie das Maximum aus ihm rausholen. Er trifft gerade in den Dreier halt scheiße mit 31%, sowas roundabout. Aber das kann natürlich auch wieder ganz schnell nach oben gehen. Denn wenn dir jemand freie Würfe geben kann, dann ist das ein Kyrie Irving, James Harden. Ich gehe mal davon aus, du stehst fast immer mit einem von den drei Superstars auf dem Feld. Safe. Also, und da müssen wir mal gucken. Es wird kein Pick and Roll geben und dann kommt Blake Griffin als Abroller rangeflogen und fängt die Lobs.
Lob City. Lob City Zeiten reloaded mit DeAndre Jordan. DeAndre Jordan ist ja genau das, was die Leute so ein bisschen in Blake, glaube ich, sehen. Nämlich DeAndre Jordan hat noch einige Vorzüge aus dieser Zeit damals bei den Clippers, die hat DeAndre Jordan noch drin, weil er immer noch, er ist ja deutlich größer und er hat einfach diese krasse Athletik und er ist ein sehr guter Abroller im Pick and Roll. Aber Blake Griffin ist es eben nicht mehr, weil er auch deutlich kleiner ist und weil er einfach nicht mehr zum Korb kommt. Also das hat ja einen Grund, warum der in diesem Jahr keine Dunks hat und im letzten Jahr irgendwie 4 Dunks hatte. Der kommt einfach nicht mehr zum Korb. Dieser Teil seines Spiels, der über Power kam und über Athletik und schneller erster Schritt. Und ich bump den Gegner einfach weg, was wir vorhin bei Giannis besprochen haben. Das war ja mal Blake Griffin alles, aber das ist eben nicht mehr da und das würde man auch wissen, wenn man sich die Detroit-Spiele in den letzten Jahren angeguckt hat, weil Blakes Game war einfach Midrange-Jumper oder Dreier werfen. Der ist nicht mehr groß zum Korb gegangen und hat da versucht, Leute aufs Poster zu packen. Das hat einfach nicht mehr stattgefunden.
Ja, und schon gar nicht mit 2 Knie-OPs. Da musst du nicht mal an Basketball denken, sondern egal, wenn du von irgendwo runterspringst, jeder kennt das, glaube ich, von seiner Schulzeit. Man klettert irgendwo über den Zaun und dann denkt man, man muss aus Gefühl 2 Meter irgendwo runterjumpen. Und deine Knie, es ist einfach, muss man auch sagen, es ist einfach zu gefährlich. Wenn Blake Griffin kann bei jedem Dunk mit dem Knie kann wieder was sein, der Meniskus reißt, was auch immer.
Ich stelle mir gerade Blake Griffin vor, wie er so in seiner heutigen Zeit so mit 32 versucht, über den Zaun zu springen und dann so abschätzt, wenn ich jetzt da runterspringe, dann habe ich vielleicht wieder eine Knie-OP, shit, ja. Aber ich muss doch weg, so wie so ein Kind.
Aber was man auch sagen muss, er ist immer noch ein sehr, sehr guter Passer im Frontcourt. Ja, das kann den Nets auf jeden Fall helfen, weil Passing im Frontcourt ist gerade nicht vorhanden und dementsprechend kann er ihnen schon auch und als Small Ball Center vielleicht gegen den ein oder anderen Bench Center einer anderen Franchise, dann kann es auch sein, dass er vielleicht sogar noch einen leichten Geschwindigkeitsvorteil hat. Also man muss, glaube ich, einfach nur, und das wird auch Aufgabe von Steve Nash sein, ihn punktuell da einsetzen, wo es passt. Aber ich habe dann so Kommentare gelesen, boah, wie geil, Starting Five, Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant, Blake Griffin, DeAndre Jordan. Ja, nein. Nee. Also das ist auch, Griffin wird auch keine 30 Minuten mehr gehen, schon gar nicht in den Playoffs.
Aber das ist voll der gute Punkt, den du gerade gebracht hast mit den Starterminuten und jetzt mit den Bankminuten. Weil das ist auch ein ganz wichtiger Teil des Basketballspiels natürlich. Wenn du von der Bank kommst, dann sind ja auch deine Gegenspieler Bankspieler. Und bisher spielte Blake Griffin, wenn er denn spielte für Detroit, also er hat auch ordentlich Spiele verpasst, muss man sagen, in den letzten 2 Jahren. Aber wenn er gespielt hat, dann hat er halt wirklich 30 Minuten gespielt und das als Starter. Und dann gehst du eben auch die meisten Minuten gegen die Starter und jetzt nicht unbedingt gegen die Backups. Wenn sich jetzt seine Minuten reduzieren auf, sagen wir, 20, 24, was auch immer er machen wird von der Bank und eben immer erst eingewechselt, wenn auch die anderen Substitutions auf dem Feld sind, das ist wieder ein ganz anderes Basketballspiel. Es ist ja ein Unterschied oder es hat ja einen Grund, warum Leute von der Bank kommen und manche nicht. Und der Grund ist einfach, dass die, die nicht von der Bank kommen, deutlich besser sind und die von der Bank kommen, eher halt die zweite Garde sind. Und gegen diese zweite Garde sehe ich Blake Griffin zum Beispiel relativ positiv und ich gebe dir auch voll recht, sein Passing ist ein entscheidender Faktor. Also der Typ hat in seinem ersten Jahr bei Detroit einfach 6 Assists geaveraged in seinem ersten Jahr in Detroit. So, das muss er erstmal machen. Und er ist ein guter Passer, jetzt in den letzten 2 Jahren natürlich nicht. Was hältst du von dem Verdacht, dass Blake Griffin alle so ein bisschen, also dass er ein bisschen den James Harden gemacht hat und in diesem Jahr jetzt absichtlich schlecht gespielt hat, damit er getradet wird?
Das glaube ich nicht. Er hat jetzt im Endeffekt auf so viel Kohle verzichtet. Nee, sehe ich einfach nicht. Man sieht einfach, dass Blake Griffin athletisch nichts mehr im Petto hat. Der muss sein Spiel einfach wirklich über den Wurf, über den Dreier, der hoffentlich wieder zurückkehrt und über Playmaking. Aber das mit James Harden zu vergleichen, der halt schon echt gut auf die Kacke gehauen hat, darf man, glaube ich, ehrlich sein, sehe ich nicht so. Wie siehst du? Hast du das Gefühl, er hat das irgendwie ein bisschen provoziert?
Nee, also ich sehe es auch nicht. Wobei ich dafür jetzt auch nicht genug Detroit geguckt habe, aber...
Ach komm, Jeremy Grant und so.
Ja, muss man gucken. Nee, ich kann es mir nicht vorstellen, weil es ist halt so logisch, warum sein Spiel so krass abgebaut hat. Das ist nicht wie bei Harden, wo du genau weißt, der kann immer noch alles, der macht einfach nur nicht. Aber bei Blake siehst du ja schon über die letzten Jahre, dass es einfach schwächer wird. Und du hast gerade gesagt, seine Athletik ist einfach weg. Wenn wir das weiterdenken, was bedeutet das? Ja, sein Offensivgame ist zu großen Teilen weg, weil er darüber einfach immer wieder kam. Und das heißt nicht nur High-Flying Alley-Oops, sondern das sind diese Sachen, die ich vorhin angesprochen habe, mit Zug zum Korb, ein kleiner Jab-Step und dann in die andere Richtung vorbei, ein Pumpfake und dann mit einem schnellen Schritt vorbei. Das sind ja Dinge, die kannst du dann nicht mehr, weil der gegnerische Spieler, selbst wenn der auf deine Fakes reinfällt, selbst so athletisch ist, dass er dir da wieder hinterherkommt und dich dann wieder stoppt und dann läufst du wieder gegen eine Wand. Und dann hast du keinen Move mehr, wenn du Blake Griffin bist, weil dir eben die Power, die Schnelligkeit fehlt. Aber lass es mal ein bisschen positiv betrachten. Die Nets haben, wie gesagt, absolut nichts dafür ausgegeben. Sie haben die Chance, dass sich Blake Griffin, dass er nochmal einen zweiten Frühling haben wird. Passiert ja manchmal, wenn man zu einem neuen Team kommt, wenn da auch deine Freunde sind. Er ist ja scheinbar sehr gut mit Kyrie Irving befreundet. Mit den anderen beiden wird er sich auch gut verstehen. Das könnte ja wirklich so die letzte schöne Haltestelle in seiner Season sein, in seiner Karriere sein. Er hat selber auch gemeint, er will unbedingt den Ring. Also er geht da nur hin für den Ring. Ja. Und ey, vielleicht ist er dann in dieser Rolle. Und ganz ehrlich, ich würde ihm das total gönnen. Also Blake Griffin mit einem Ring retiren, ist halt dann nicht als Star, natürlich nicht. Aber lass ihn doch einfach nochmal hochspielen. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Und ich kann ihn wirklich da in der zweiten Garde als Smallball Center schon ein bisschen den Netz helfen sehen. Aber ich sage auch ganz ehrlich, für mich ist er auf einem Level mit den anderen Roleplayern, die sie haben. Also ich stelle Blake Griffin nicht über die Andre Jordan, ich stelle Blake Griffin nicht über Jeff Green. Die sind für mich alle ein Level.
Und deswegen, ich glaube, wir haben es jetzt richtig eingeordnet, schlottert oder zittert da jetzt in der NBA keiner, weil Blake Griffin zu den Nets geht. Eine andere Geschichte wäre jetzt dann echt, wenn dieses Drummond-Ding noch durchgeht. Weil dann wird's echt übel.
Dann ist es krass, aber dann frage ich mich auch wieder, wie spielen sie? Also weil Drummond ist halt weit davon entfernten. Also dann hast du halt kein Smallball mehr. Dann ändert sich das wieder alles. Wäre interessant mit Drummond.
Was man, kritisieren kann, sie haben jetzt eigentlich wieder einen reinen Offensivspieler geholt. Weil natürlich die fehlende Athletik und die Nets, wer so das ein oder andere Spiel geguckt hat, die leben gerade davon, eigentlich alles zu switchen, weil sie halt einfach nicht diese krassen One-on-One-Verteidiger haben. Und ein Blake Griffin switcht dir nicht mehr alles. Ich habe mir gestern einen Stat von ESPN rausgesucht, das ist einer der schlechtesten Pick-and-Roll-Verteidiger, die wir in der NBA haben.
Aber da, sorry, wenn ich da kurz eingrätsche, da könnte genau so ein Teamwechsel helfen. Weil das kann halt echt sein, dass du bei Detroit einfach, sorry, wenn ich so sage, keinen Fick mehr gibst, ob du jetzt da gut verteidigst im Pick and Roll und ob du da dem Guard hinterhergehst, weil du weißt, ihr werdet eh mit 20 geklatscht. Wenn du bei den Nets bist und da ist ein Kyrie Irving in deinem Ohr und ein Durant und ein Harden und Steve Nash von der Bank, ruft die Cover rein, die ihr laufen sollt fürs Pick and Roll. Das kann schon sein, dass er da so ein bisschen wieder auflodert.
Ja. Ja, stimmt schon. Defense hat schon auch ganz viel mit, habe ich Bock oder nicht Bock zu tun.
Ja, und macht es Sinn, weil auch wenn du in Detroit das Pick-and-Roll top verteidigst, es ist ja egal, du wirst ja trotzdem weggehauen.
Ja, ich bin mal gespannt. Also ich habe das Gefühl, dass die Nets noch nicht fertig sind. Möchte ich Drummond bei den Nets sehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass sie versuchen werden, Drummond zu traden. Wenn es dann letztendlich wirklich ein Buyout gibt, dann wird Drummond natürlich von allen Seiten Angebote bekommen. Natürlich auch von den Lakers. Wahrscheinlich jetzt mit einer der interessantesten Kandidaten. Ja, ich
weiß nicht. Ich sehe die Lakers deutlich wahrscheinlicher. Ja. Ich seh die Lakers mehr. Also ich verstehe gar nicht, dass Drummond so dieser heiß ersehnte Typ gerade ist in der NBA. Ich spüre das irgendwie nicht. Also ich würde mir jetzt nie denken, als Contender, weißt du, wer uns noch fehlt? Andre Drummond. Dann sind wir wirklich unaufhaltsam. Das sehe ich gar nicht. Aber von mir aus ist er gerade der attraktivste Buyout-Kandidat, den es gibt. Ey, von mir aus, aber
Für ein Minimum hole ich dir Drummond mit einem Schubkarren ab. Also wenn es per Buyouts.
Ja, natürlich.
Aber ansonsten weiß ich, was du meinst. Er hat eine Double-Double-Maschine. Er ist ein Oldschool-Center.
Hat er schon jemals ein wichtiges Basketballspiel bestritten?
Oh, jetzt kommt Björn wieder mit den die Fragen, die es richtig treffen. Du hast recht, er hat noch nie in seinem Leben, glaube ich, ein wichtiges Basketballspiel bestritten, ja.
Ja, das ist das Devin Booker-Beispiel. Und Booker ist jetzt in dieser Season endlich mal gut. Und jetzt in den Playoffs werden wir dann mal sehen, wie gut Booker wirklich ist. Und wenn er dann in den Playoffs geile Leistungen hat, dann bin ich voll auf eurem Hype-Train mit dabei. Aber wenn du jahrelang, und das gilt jetzt eher für Drummond, wenn du einfach deine ganze Karriere in Detroit spielst und dann bei den Cavs, ja sorry, Alter, du hast noch nie ein Playoff, also wahrscheinlich schon erste Runde aus, Sweep gegen die Bucks, aber der stand doch noch nie in einem wichtigen Basketballspiel, Andre Drummond. Und ja, dass der jetzt bei den Lakers dann da mit dabei ist, wir lachen immer über so die zweite, dritte Garde bei den Lakers, aber das sind alles immer Jungs gewesen, die da kamen, JaVale McGee, Dwight Howard, wer noch, Rondo. Natürlich sind es irgendwie verquere Persönlichkeiten und die hatten überall schon Trouble, aber die waren doch schon in den entscheidenden Spielen, die standen schon in den Finals mehrfach, die wissen, worauf es ankommt, wenn das Team stimmt. Und das weiß ein Drummond meiner Meinung nach nicht.
Ich musste gerade echt überlegen, aber du hast recht, JaVale McGee, der weiß, wie es ist, in den Finals zu spielen. Aber ich musste gerade mal
3 Jahre mit den Warriors in den Finals. Die Leute denken immer, der ist so ein dahergelaufener Trottel von Shaq the Fu. Der ist einfach ein Finals-Center.
Ja, nee, stimmt. Ja, wird interessant sein. Ich meine, du hast es vorhin angesprochen, es sind jetzt noch gut 2 Wochen. Es wird sich definitiv noch einiges tun, weil auch einige Verträge Oladipo hat die Vertragsverlängerung abgelehnt bei den Rockets. Auch das wird interessant sein.
Sollen wir kurz den Depot-Case machen für die Warriors? Weil das ist ja das Interessante. Die Leute sagen ja, Oladipo, wenn er getradet wird, dann zu den Warriors. Siehst du das?
Ich mag generell diese ganzen Guards-Trade für die Warriors überhaupt nicht. Denn in Oladipo ist irgendwie 1,93 groß, sieht sich, glaube ich, selber als Max-Player, dass der sich hinter Klay Thompson einordnet. Und selbst wenn du dann sagst, ich stelle ihn in die Starting Five, du kannst ihn ja nicht als Dreier spielen lassen. Mit 1,93 Meter gegen, denken wir mal einfach direkt an die Playoffs, gegen LeBron James, gegen Paul George, Kawhi. Also das ist so, deswegen bin ich auch kein Fan von diesem Bradley Beal-Deal. Ich glaube einfach, die Warriors, die brauchen, wenn sie jemanden brauchen, so einen vom Kaliber, ein großer, John Collins oder whatever, jemand, der auch ein Stretch vor ist, der abrollen kann, aber
für mich brauchen die einen starken Dreier. Jemand, der den Dreier auch einen Small Forward gut verteidigen kann.
Ja,
so einen Typen, so einen Halliburton oder so jemand brauchen die.
Aber Oladipo, Ich glaube, der weiß auch selber, ich gehe in die Free Agency und dann hole ich mir meine 4 Jahre Max ab. Wir beide sind uns einig.
Meinst du, Depot kriegt einen Max?
Ja.
Ich sehe das nicht.
Nein, es geht nicht darum, dass der den Max verdient hat. Also, ich mag Oladipo, aber in der kommenden Free Agency, die einfach sowas von wack ist, und dann haben natürlich auch mehrere Franchise, ich glaube, die Mavs können einen Max anbieten, die Knicks können einen Max anbieten, die Spurs können einen Max anbieten, ja, und Oladipo ist
im nächsten... Oh, die Spurs finde ich ganz geil für Oladipo.
Ja, das habe ich auch schon.
Ja, das gefällt mir.
Unter Popovic.
Oh ja, das finde ich guten Fit. Weil ich bin voll bei dir. Und das ist auch das größte Problem an Oladipo, was mich stört, seine Größe. Er ist einfach nicht groß genug. Und dann brauche ich ihn vor allem nicht neben Steph. Also ich brauche nicht den nächsten Portland-Backcourt, wo ich Dame und McCollum habe, die zwar beide herausragend sind, aber McCollum ist halt nur seine 1,93, wenn überhaupt. Und das siehst du in jedem Spiel, dass die dadurch Probleme kriegen, wenn die zusammen auf dem Feld stehen. Die sind einfach zu anfällig in der Defense. Und das brauche ich bei den Warriors nicht. Ich will Steph, ich will Clay auf 1 und 2. Und dann auf der 3 hätte ich gerne meinen wirklichen Dreier.
Ja. Und dann kommt noch dazu, aufgrund des Vertrags musst du dann auch noch Wiggins mit reinwerfen. Weil Oladipo hat einen über 20-Millionen-Vertrag.
Ja, das würde ich nicht machen.
Und die ganzen Youngster bei den, oder beziehungsweise der Pool an Spielern, wie jetzt ein Marquise Chris, Bazemore und Co., Mulder, die haben alle 2-Millionen-Verträge. Da musst du 7 Leute musst du wegschicken, damit
das Pelicans Trade für AD damals reloaded. Ja, wir hätten gerne 8 Spieler und 9 Picks und dann geben wir euch einen Anthony Davis.
Das Einzige, wo ich mir relativ sicher bin, dass sie den Pick der Timberwolves noch traden werden. Denn der ist Top 3 Protected und sollte...
Top 3 Protected, das heißt, ja, okay, da macht es ja gar keinen Sinn.
Wenn der in der Lotterie halt unter die ersten 3 fällt, dann kriegen zwar die Warriors einen 2022er First Round Unprotected, was ja cool ist, aber Klay Thompson und Steph werden ja nicht jünger. Was will ich denn mit diesem 2022er Pick? Also schaue ich lieber jetzt vor der Lotterie, dass ich den mit einem geilen Gegenwert abgebe. Das Beste, was halt passieren kann, dass der in der Lotterie an die 4 fällt. Dann haben sie die Timberwolves haben halt dann richtig die Arschkarte, weil dann bleibt der Pick bei den Warriors oder bei dem Team, wo er letztendlich landet. Aber...
Ja, aber ein Rookie, den du an 4 pickst, ist in den seltensten Fällen jemand, der dir dann hilft in dem oder in dem Folgejahr für die Chip. Also die haben schon echt Glück, wenn sie Wiseman so weit hinbekommen, dass der im nächsten Jahr ein entscheidender Center sein kann in den Finals oder auf dem Weg zur Championship. Aber dass du da im nächsten Draft jemand pickst, deswegen... Ihr müsst euch das mal angucken. Deswegen hat auch ein LeBron-Team, bei dem LeBron ist, hat er noch nie einen hohen Pick. Weil LeBron, selbst wenn das Team irgendwie das hinbekommen würde, LeBron sind diese Picks egal. Der will nicht mit Rookies spielen. Das siehst du immer wieder. Gerade so diese Miami-Zeit und die zweite Cleveland-Zeit. Alle Picks weg. Alle Picks weg und gib mir Spieler. Weil LeBron spielt nicht mit Rookies und baut die auf. LeBron braucht Spielermaterial neben sich, das funktioniert.
Und genauso ist es jetzt eben auch bei den Warriors. Du hast jetzt vielleicht noch ein Fenster von 2 Jahren von den Splash Brothers. Müssen wir sowieso erstmal gucken, wie Klay Thompson zurückkommt. Ich glaube, wir alle wünschen uns, dass er wieder der Alte wird, aber du kannst es nicht wissen. Und dann wartest du noch ein Jahr, bis du überhaupt erstmal den Pick kriegst und dann musst du erstmal wieder aufbauen. Nee, du musst eigentlich jetzt einen einigermaßen fertigen Spieler kriegen und den musst du direkt integrieren und dann let's go. Denn die beiden sind jetzt 31? 31, glaube ich, sowas.
Ja. Steph müsste älter sein, oder? Steph ist ein paar Jahre älter als ich.
Steph sieht immer so jung
88er,
aus.
88er, glaube ich. Steph ist 32 und 360 Tage, also 33.
Ja, also deswegen. Ich bin mir sicher, den werden sie noch abgeben. Mal schauen, in welcher Kombination.
Also den Pick.
Genau, den Pick werden sie abgeben.
Nicht Steph.
Stell dir vor, irgendein erstmal Podcast-Titel, Steph Trade, Fragezeichen.
Steph geht weg. Ja, ey, ich fände es mal so lustig, wenn so ein GM wirklich nur zu einem Team kommen würde, um das Team kaputt zu machen und dann wieder geht. Und dann wirklich einfach sagt so, ja, ich trade Steph Curry, let's go.
Ich weiß gar nicht, wer als letzte Instanz dann wirklich das Go geben muss.
Der Owner. Ja, also von der Owner hat ja Geld investiert, der wird nicht seine eigene Franchise kaputt machen.
Stimmt. Und ich glaube, wenn du zum Owner hingehst als GM und sagst, ich will Steph traden,
Ich habe da ein gutes Paket. Wir kriegen Haliburton und Buddy Hield für Steph.
Ja, ich glaube, dann trägt ja der Owner deinen Koffer oder beziehungsweise was du dann, je nachdem, was du im Office hast, freiwillig vor die Tür und sagt, ja, war eine geile Idee, denk doch mal die nächsten Jahre darüber nach und ruf mich dann wieder an, wenn...
Guck mal, das Taxi fährt, ich habe dem Taxifahrer schon gesagt, direkt zum Arbeitsamt mit dem Typ.
Ja, oder einfach nur weit weg, einfach $1,000 geben und sagen, fahr einfach weg. War einfach so lange, wie der Sprit reicht und dann tankst du noch zweimal und fährst nochmal weiter. Ja.
Genau.
Nee.
Okay, also das heißt, Oladipo zu den Warriors sehen wir eher nicht.
Genau.
Was ist mit PJ Tucker? Bei ihm wird ja auch so ein bisschen vermutet, der bräuchte auch jetzt mal das neue Team, weil die Leistungen, die er bei den Rockets bringt, wenn er denn überhaupt spielt, sind halt natürlich unter aller Sau. Aber der ist, glaube ich, so ein Typ, auch wenn der motiviert ist, wenn der zum Beispiel bei Brooklyn wäre, glaube ich, wäre es auch wieder ein ganz anderes Thema.
Ja. Ja, also PJ Tucker wird ja, glaube ich, zu 99% noch getradet. Super Typ. Vor allen Dingen auch ein Locker-Room-Guy. Jemand, der den Dreier, besonders aus der Corner, ja ganz gut trifft. Auch wenn es in den letzten Jahren jetzt natürlich wieder ein bisschen abgeschwächt. Die Quote ist nicht mehr so geil, wie sie vor 3-4 Jahren war. Aber einfach jemand, der auch Defense spielen kann, obwohl er undersized ist. Jetzt, PJ Tucker würde ich irgendwie echt gerne so bei den Lakers sehen. Kann ich mir
ganz gut vorstellen, ja.
Ja. Aber wo der dann letztendlich, ich glaube, er hat jetzt 7 Millionen Vertrag. Ja, ich weiß nicht, PJ Tucker ist mir zu nett, den will ich nicht bei den Nets sehen. Das ist auch irgendwie eine blöde Aussage.
Echt? Boah, ich finde, der passt voll gut zu den Nets. Ich finde, er passt zu beiden Contendern sehr gut. Ich habe noch einen Trade für dich oder eine Frage an dich. Wenn du die Hawks wärst, würdest du John Collins traden oder nicht?
Ja.
Ja?
Ohne Fragezeichen.
Okay. Und was denkst du, also was kriegst du für John Collins? Du kriegst ja, weil der hat ja keinen großen Vertrag, richtig? Der hat ja gewartet.
Ja, aber John Collins, wenn der getradet wird, den kannst du ja zu 100% behalten. Also wenn ich dir John Collins gebe, dann wird der Restricted Free Agent. Und wenn du willst, dann geht der nicht. Also zum Beispiel, du bist jetzt Owner der Warriors, ich gebe dir John Collins. Ja. Dann kommt er in die Upcoming Free Agency. Und wenn dann ein anderes Team ein Angebot macht, kannst du sagen, match ich. Der wird bei dem Team, wo er hingetradet wird, wird der bleiben. Also wenn das Team es möchte.
Ja, klar. Ach so, und du meinst, wenn du die Hawks bist und du tradest sie nicht, dann geht das so oder so.
Genau, weil okay. Sie haben sich ja auf keine Verlängerung einigen können.
Ja gut, und aber letztes Jahr. Ich glaube, der wollte jetzt einfach ein Jahr spielen und sagen, Leute, guckt mal, so krass bin ich und jetzt gebt mir einen Max.
Das machen sie nicht.
Das machen glaub sie ich nicht. Ne? Die Hawks machen das nicht.
Weil dann hätten sie, also wenn sie an ihn glauben, dann hätten sie ihm ja die Rookie Max Extension gegeben und warten jetzt nicht auf die Free Agency. Und dann sagen sie, na, weißt du was? Ja, jetzt matchen wir doch alle Angebote, die kommen. Also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, dass John Collins schon ein Trade-Kandidat ist, der die Hawks verlassen wird und auch für viele interessant ist, weil der hat gerade einen Vertrag von 4 Millionen, also total easy zu matchen. Deswegen, ich glaube, John Collins wird, der wird nicht bei den Hawks bleiben.
Bei ihm stelle ich mir so ein bisschen die Frage, was ist er mal in der Zukunft? Also ist er dein Nummer 1-Typ? Oder ist er dein Nummer 2-Typ? Und vor allem dann je nach Team sogar. Also wenn es wirklich um den Contender geht, ist er dann vielleicht eher sogar die Nummer 3. Ist er zum Beispiel jemand, der voll gut bei den Mavs funktionieren würde, wenn Porzingis nicht da wäre? Weißt du, so als Big Man mit 40% Dreierquote, 20 Punkte pro Spiel, funktioniert das vielleicht voll gut neben Luca. Wobei Luca natürlich ähnlich wie Trae Young extrem viel den Ball hat und das fuckt ja John Collins immer ab. Deswegen will er ja weg aus Atlanta.
Aber er ist ja ein absolut. Bei ihm ist halt der Vorteil, der kann halt Pick and Roll und Pick and Pop.
Ja, genau.
Und neben Luca, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, würde ich sogar fast sagen, dass John Collins flexibler ist als Porzingis. Auch wenn das gerade
ja mega klar, weil Porzingis nicht rollt. Porzingis poppt nur.
Und da ist John Collins halt auch er war zwar auch schon mal besser, was Offensiv-Rebounds und so weiter anbelangt, und ist jetzt da auch in der Saison nicht gerade so on top, aber in der letzten Saison hat er ja überall Career-Highs aufgelegt. Also das ist schon ein sehr interessanter Spieler für viele Franchise und seine Rolle, also erste Option auf keinen Fall. Und wenn es bei einem Contender die dritte ist, dann ist es eine Luxus-Option, weil der Typ, der kann 20 schießen.
Stell dir ihn in der Wiseman-Rolle vor.
Ja.
Boah, wäre das krass. Also das, was die Warriors sich wünschen, dass Wiseman wird, das ist Collins jetzt. Wenn die jetzt 1-1 traden könnten, die Warriors wären nächstes Jahr sofort Contender.
Ich mache jetzt Werbung für meinen eigenen Kanal.
Oh, okay. Hau raus.
Es ist ja heute Mittwoch und ich habe gestern ein Video gedroppt. Auch wenn ich mich ja jetzt selber spoiler, welchen Spieler die Warriors holen müssen. Ne? Auf dem Thumbnail kann man es nicht erkennen.
Geil.
Und es ist genau tatsächlich John Collins. Es ist so ätzend, dass wir zu diesem Thema kommen. Ich muss es jetzt einfach ansprechen.
Ja.
Genau.
Deswegen gestern hast Dienstag, du gerade so geguckt. Ich dachte mir, was ist das für eine komische Reaktion gerade auf das, was ich sage.
Aber ja, okay. Weißt du, wenn du dann, kennst du das, wenn man dann über was spricht, dann denkst du dir so, Alter, ich habe nämlich das Video auch schon aufgezeichnet und für mich ist es genau der Typ, den ich mir echt gut bei den Warriors vorstellen könnte. Und jetzt werde ich natürlich nicht weiter quatschen, sonst schaut keiner mein Video an. Nein, aber ich mag John Collins. Wo ich nicht so ein Fan davon bin, dass jetzt Trae Young und John Collins da wahrscheinlich auch ein bisschen, oder nicht wahrscheinlich, an der Entlassung von Lloyd Pierce mitverantwortlich waren. Das mag ich einfach überhaupt nicht, wenn ich sowas mitkriege. Und,
Aber junge Spieler, die natürlich auch froh sind, wenn sie so einen kleinen Sündenbock hingestellt bekommen. Also ich denke schon, das große Problem bei den Hawks waren zum einen die vielen Verletzungen und dass es einfach im Moment noch sehr schwer ist, mit Trae Young Basketball zu spielen, weil er halt so balldominant ist und Collins und Trae sind auch schon aneinander geraten. Das hat, also klar unter Lloyd Pierce, aber das hat ja jetzt nichts mit dem Coach an sich zu tun. Die haben sich einfach aufeinander abgefuckt, weil Trae den Ball zu viel hat und John Collins sagt, gib mir den Ball, so ungefähr. Und die hatten halt krasses Verletzungspech.
Ja. Bogdanovic, Hunter, also das kannst du ja auch, besonders Andre Hunter ist ja reingestartet, wie als Most Improved Player-Kandidat. Der Andre Hunter, ja. Bogdanovic natürlich auch noch nicht, überhaupt nicht in der Rolle, der war auch verletzt, der hat jetzt, glaube ich, gerade mal 2 Spiele nach seinem Comeback oder 3 gemacht, das braucht auch Zeit. Die müssen sowieso noch was machen, die haben irgendwie 6 Guards Forwards, was nicht normal ist, von Cam Reddish, Solomon Hill, Kevin Huerter. Geil, das kriege ich nicht zusammen.
DeAndre Hunter,
Bogdanovic. Ja, okay.
Dann haben sie noch den Rookie und Yeka Okongwu. Bei dem habe ich noch so ein bisschen Hoffnung, dass der krass wird.
Ja, also ich glaube, die müssen einfach auch die Saison jetzt realistisch einschätzen und einfach sagen, okay, so viele Verletzungssorgen und es hat jetzt einfach von Anfang an nicht alles gepasst. Und wir haben ja auch gesagt, die Hawks sind absolut noch ein Trade-Kandidat, um sich an der einen oder anderen Position noch auszutauschen, tiefer zu werden. Ja. Aber um deine Frage nochmal zu beantworten, ich glaube, dass John Collins schon getradet wird, weil er auch für viele interessant ist.
Okay, ja gut. Dann würde ich sagen, weil wir haben schon 1:15.
Ja, ich habe gedacht, wir machen heute 2 Stunden.
Nee, heute nein. Nicht.
Das Geilste ist, wenn wir jetzt noch wirklich darüber sprechen würden, was wir noch mit im Kopf
was wir eigentlich machen wollten, ne? Weil wir wollten euch jetzt eigentlich noch eine Ausrichtung geben für die nächste Saisonhälfte, was wir von welchen Teams erwarten, wer vielleicht abstürzen wird, wer seine Position hält. Aber wenn wir damit jetzt auch noch anfangen, dann sitzen wir echt hier 2 Stunden. Deshalb würde ich sagen, das machen wir jetzt als kleinen Teaser für die nächste Woche. Da werdet ihr das bekommen am Mittwoch. Und nochmal, für alle, die Supporter sind auf Patreon oder das gerne werden möchten, der Link ist unten in der Beschreibung. Da werden wir an diesem Freitag eine Special-Folge nur für euch hochladen mit dem Titel Die Top 5 Talente unter 23, 24. Das checken wir nochmal genau ab. Und gucken eben, wo Luca, wo Zion, wo Ja Morant, all diese Jungs, die ihr kennt, LaMelo Ball, wo die eben ranken werden in den nächsten Jahren, was sie für eine Karriere haben werden. Das wird, glaube ich, geil. Da freue ich mich richtig drauf.
Ja, nicht nur du. Also gerne abchecken. Und ansonsten ist es echt krass, 1:15. Aber ja, ich freue mich, wenn es jetzt dann, was hast du gesagt, von Mittwoch auf Donnerstag geht's weiter.
Ja, von Mittwoch auf Donnerstag geht's weiter mit der NBA. Also ja, eigentlich für euch heute Nacht. Ist ja perfekt. Ja. Für euch heute Nacht könnt ihr euch das Spitzenspiel, was war es, Grizzlies gegen Wizards reinziehen. Und dann aber auch das Texas-Duell Spurs gegen Mavs. Also das
was
ist
gar nicht geil. So schlecht ist.
Ja, ja, das ist sick. Das finde ich auch cool.
Okay, dann würde ich sagen, für alle Patronen, wir hören uns am Freitag und an alle anderen, wir hören uns nächste Woche Mittwoch. Mal gucken, ob bis dahin vielleicht auch schon was passiert ist. Die Trading-Deadline rückt immer näher und dementsprechend kann sein, dass Drummond bis dahin schon verfrachtet wurde, John Collins, was auch immer. Wir werden drüber berichten, aber ja, schaltet einfach wieder ein. Björn, dir vielen Dank.
Danke dir.
Wir hören uns nächste Woche, Leute. Bis dahin. Ciao.
Ciao.